So, willkommen. Heute geht es um dependente Persönlichkeiten, um den Methodenkoffer. Was machen wir jetzt damit? Wir haben in der letzten Folge das Konzept dargelegt, wie erscheinen Kinder und Jugendliche, die diese Tendenz ein Stück weit offenbaren, bis mittelstark, bis extrem. Heute geht es darum, was machen wir jetzt damit im Bereich Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe? Das ist ja quasi immer unser Programm. Zunächst eine kurze Umfrage. Wie geht's euch? Ich starte jetzt mal aus dem Schnellschuss raus. Wetter bei uns in Worms ist nach wie vor schlecht. Der Frühling hat sich noch nicht durchgewurstelt. Ist irgendwie strange dieses Jahr. Wie ist es bei euch, André, in Köln?
Ja, in Köln hängt der Sahara-Staub noch ziemlich tief. Ja, auch heute wieder. Temperaturen sind schon wärmer geworden als die Tage jetzt, zum Glück. Ne? Und ich bin frohen Mutes, dass ab morgen, übermorgen der Sommer endlich ausbricht.
Und habt ihr da irgendwie so ein Fest, Straßenfest oder worauf sich alle Kölner freuen oder
Also,
nicht?
ganz Köln ist ja eigentlich jedes Wochenende irgendein Fest. Man muss nur wissen, in welche Stadtteile man geht. Mein Fest wird meine Weiterbildung am Wochenende sein, weil ich führe Modul 4 durch.
Gut. Wie ist es bei dir, Martina?
Ja, vom Wetter her, wie gesagt, heute sonnig, mal ein bisschen trübe zwischendurch und soll auch wärmer werden. Ist ja allgemein, soll es ja so sein. Ja, ist erstmal alles ganz gut. Vom Wetter her, ja.
Das Wetter interessiert Kinder und Jugendliche mit unseren thematisierten Tendenzen jetzt nicht so sehr. Die durchströmt quasi eine relativ passive Motivation. Eine gewisse, naja, Infantilität wird ausgestrahlt. Ich nehme jetzt nur noch mal den Faden kurz auf vom letzten Mal. Sorry. Sind extrem bindungsmotiviert. So habe ich das in der Schule kennengelernt und wurde schon oft in entsprechende fürsorgliche Anteile getriggert. Und entsprechende Aufmerksamkeiten wurden generiert. So. Ich glaube, dass es am Anfang der Zusammenarbeit so ein typisches Muster ist mit Persönlichkeiten mit dependenter Persönlichkeitsstruktur. Wie habt ihr das erlebt? Kann da jemand von euch was zu sagen aus dem jeweiligen Praxisfeld?
Ja, dann starte ich ganz einfach mal. Also in meiner laufenden Maßnahme beziehungsweise in den Jahren kommt das immer wieder vor. Sehr, sehr anhängliche Leute, ja, die in der Beziehungsgestaltung gerade zu Beginn der Zusammenarbeit oftmals so ein bisschen untergehen, aufgrund, wie du das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt hast, oftmals hinten runterfallen beim Erarbeiten vom Regelwerk und so weiter und so fort. Triggern, so wie du das schön gerade dargelegt hast, die Fürsorge bei einem. Und das ist auch gleichzeitig so die Herausforderung. Meines Erachtens nach zeigen diese Leute wenig Selbstbewusstsein, wenig Selbstwirksamkeit. Und das sind so die Punkte, wo ich in meiner täglichen Arbeit versuche anzusetzen, um mit dem Klientel arbeiten zu können.
Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch schon gefragt, Martina. Wenn du diese Inhalte kommunizierst in deinen Fortbildungen, was kriegst du da rückgemeldet?
Ja, also wie gesagt, wir zeigen dann praktisch den Stil, ne? Also die ganzen Charakteristika, alles, was da mal zusammenhängt. Und dann frage ich meistens, kennen Sie solche Schüler? Ne? Und dann kommen auch meistens so eben Rückmeldungen, ja, kenne ich und so. Aber genau, da geht es dann auch eben darum, dass die eben hilflos wirken und dass dann eben, ja, manchmal das eben nicht verstanden wird, dass vielleicht viele denken, das ist ein Spiel oder das macht der extra, ne, sozusagen, und ohne dass man da, ja, dass sie wirklich vermuten, dass da was so etwas dahinter stecken könnte. Ja, was natürlich auch immer doll zu merken ist bei diesen Menschen, ne, die schaffen das dann eben auch immer, dass man für sie Entscheidungen trifft. Und das ist zum Beispiel auch so was die gerne wollen, ne? Und wenn man dann praktisch eine Entscheidung trifft, dann ist meistens dann oft so, dass die dann hinterher sagen, ach nee, mach doch anders, ne? Oder so. Also es ist so, ja, ganz schwierig so manchmal, ne? Wie man da jetzt umgeht. Genau.
Genau, und du bist dann schon mit drin im Spiel sozusagen. Also Spiel jetzt wertfrei gemeint. Spiel begrifflich bezogen auf Rainer Sachses Begriffsdefinition von Spiel. Interaktionszirkel sozusagen. Genau, jetzt geht es ja heute um Methoden, ne? Jetzt haben wir ja Schritt 1 unseres Ansatzes der Schemapädagogik ist ja die Beobachtung. Also meine Methode ist da Austausch mit dem Team. Also ich sammle erstmal Erfahrungswerte mit den anderen. Sehen die das genauso? Wie verhält sich die Schülerin oder der Schüler jetzt in dem Fall? Ich bin ja Berufsbildender im BBS-Bereich tätig. Wird die betreffende Person genauso wahrgenommen? So quasi ein bisschen ja, passiv, aber auch beziehungsmotiviert. Also das ist also eigentlich meine Hauptmethode, wenn ich dafür Aufmerksamkeit generieren kann in der ersten Phase der Zusammenarbeit. Ihr wisst natürlich auch, dass in den ersten 2, 3, 4 Wochen des Schulalltages viele Orgasachen zu bewältigen sind. Und da fallen die halt einfach hinten runter, sage ich jetzt mal. Gut, für den optimalen theoretischen Fall wäre es halt so, ich tausche mich mit dem Team aus. André, würdest du noch deine Methode ergänzen wollen?
So wie du das jetzt gerade gesagt hast, das ist an Wichtigkeit wirklich nochmal hervorzuheben, weil in der täglichen Praxis oftmals im Tagesalltag, Tagesgeschäft dieser pädagogische Austausch über den einen oder anderen meistens untergeht. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach der Struktur, dem Tagesgeschäft geschuldet. Das ist teilweise so vollgeplappt mit Arbeit für den Pädagogen, dass das oftmals leider untergeht, dieser Austausch. Der ist aber so signifikant wichtig und deswegen freue ich mich so, dass du das gerade gesagt hast und möchte da auch nochmal bemerken, dass es halt so wichtig ist, gerade bei diesem Klientel meinem Kollegen oder eine Kollegin zu fragen, wie nimmst du die wahr? Ist es etwas, was auf der persönlichen Beziehungsebene zwischen mir und den Teilnehmern stattfindet oder, wie du schon gerade sagst, finden das auch andere? Ja, das ist einfach auch nochmal eine Absicherung in der Einschätzung und das halte ich für elementar wichtig. Und ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, im Tagesgeschäft vernachlässige ich das auch ab und zu und ärgere mich dann immer, weil ich mir dafür das neue Maßnahme ja immer wieder vorgenommen habe und versuche mich da auch tatsächlich dann immer wieder zum Austausch auch zu zwingen mit anderen, weil da kann man nur lernen von.
Es ist ja nicht so, dass uns andere Persönlichkeitsstile nicht noch mehr herausfordern würden. Es ist ja genauso. Martina, hast du Ideen aufgenommen in Bezug auf deine Fortbildungen von Lehrkräften zum Beispiel, wie die das wahrnehmen, dieses Bild der dependenten Persönlichkeit?
Also wie Sie das wahrnehmen, also letztendlich jetzt ganz speziell nicht, also letztendlich immer dieses Ich kann es nicht, dieses hilflose Wirken, das ist das, was so geschildert wird, ne? Und ja, das ist also im Grunde genommen haben wir ja praktisch so eine Liste, ne, wo mit eigenen Symptomen und dann wird das abgeglichen und dann sagen, ja, ich kenne einen, der ist so und so, ne? Und da ist es besonders so und so. Na, und da sind eben wirklich, wie gesagt, diese Symptome, dieses Hilflose, ne, dieses nicht entscheiden können, dieses erstmal unauffällig sein und genau. Aber ich finde es auch nochmal ganz wichtig, was ihr eben gerade gesagt habt, weil also schon, denke mal, so der Austausch untereinander eben wirklich sehr wichtig ist, gerade eben auch, weil man ja auch einigen Wahrnehmungsfehlern aufsitzt. Ne? Also wie auch schon gesagt wurde.
Stimmt, ja.
Ne, ich kann ja das kann ja auch mein Ding sein, ne, sozusagen, wie ich den empfinde. Und andere sagen, okay, eigentlich der ist bei mir ist der ist okay, ne, irgendwie, oder ist nicht ganz so krass, wie du es siehst. Ne. Deswegen finde ich so einen Austausch also eben auch extrem wichtig im Lehrerkollegium.
Ja, gebe ich dir recht. Entspricht ja auch den Grundlagen der systemischen Pädagogik, dass man möglichst viele Perspektiven mit einbezieht, jetzt zum Beispiel in eine Fallbesprechung. Gut, jetzt sind wir in der Beobachtungsphase relativ noch freischwebend, Beziehungsaufbau. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Meine Erfahrungen gestalten sich dermaßen doch beziehungsmotiviert. Also es gibt irgendwie so zwei Typen. Also der Introvertierte, der unsichtbar irgendwo sitzt und dann kommt nach 6 Monaten ein Beziehungsangebot. Und es gibt aber auch die, die am ersten Tag schon Beziehungsangebote machen, aber über Themen, die mich in mein fürsorgliches Schema beziehungsweise in den entsprechenden Modus triggern. Meistens geht es um ja, diese Helferthematik, ne? Also alles, was über diese Helferthematik implizit oder nicht implizit kommuniziert werden kann. André, was hast du da für Erfahrungen?
Ja, das ist, gestaltet sich ähnlich. Also ich versuche da in der Anfangszeit und zu Beginn der Zusammenarbeit auf bestimmte Worte zu verzichten. Zum Beispiel werden die Teilnehmer durchlaufen eine sogenannte Kompetenzfeststellungsphase. Und da versuche ich so Worte wie Tests zu vermeiden. Also wir schreiben morgen einen Test. Wir testen sie jetzt gerade. Ja, wenn ich das machen würde, zum Beispiel ankündigen würde, morgen schreiben wir einen Test in oder morgen werden sie getestet bei, würden die Leute gar nicht kommen, weil sie sich krank melden würden. Ja, oder ich will das einfach vermeiden, sobald das Wort Test fällt, sagen die Leute, nein, kann ich nicht. Obwohl sie noch gar nicht gesehen haben, obwohl sie noch gar nicht raufgeguckt haben, obwohl ich noch gar nicht ausgeteilt habe. Nein, kann ich nicht, konnte ich noch nie. Ne? Und da versuche ich mich selbst so ein bisschen zu steuern, dass ich halt diese Worte wie Test, kontrollieren, überprüfen und so weiter, dass ich das schon vermeide. Und damit habe ich eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Das ist halt für die Teilnehmer immer so ein kleines Überraschungspaket. Was haben wir heute, wenn wir bei ihm sind? Ja, und ich will einfach Fehlzeiten damit vermeiden. Das ist so meine Tagesstrategie. Und ansonsten Signale aufnehmen, ansprechen, immer wieder, ne, also wenn jemand da,
Ja, wie sprichst du das dann? Wie sprichst du die Angebote an?
ja, zum Beispiel,
Ja,
wenn jemand
als Beziehungsangebot quasi.
so ein Krankheitscheck, ja, so eine Signale aussendet,
Ne?
hat ständig Bauchweh und so weiter und so fort, ja, dass ich ihn dann anspreche, was möchte, ja, ruf jetzt einen Arzt an, ja, damit wir das abklären, was ist das? Also so
Also
trete ich so.
wäre das eine Art Beziehungsaufbaumethode schon verbunden mit einer Art empathischer Konfrontation?
Auch schon, kann man tatsächlich schon so sagen, ja.
Aber du
Und
musst andocken.
ich muss
Also
andocken.
du musst andocken und nicht übers Mundwerk fahren und dann Tschüssikowski, weil dann ist der Beziehungskredit ja schon gleich tschüss, ne? Oder?
Absolut, da
Meinst du
sprichst
es so?
du absolut. Ja, da sprichst du das Richtige an. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die, ja, das hatte ich beim letzten Podcast auch schon erwähnt, so sprechen wie Pädagogen. Ja, drücken sich sehr gewählt aus und so weiter und so fort. Und versuchen dann natürlich dann auch im Unterbewusstsein bei anderen Personen schon eine gewisse Gegenübertragung zu generieren. Und da versuche ich dann auch schon anzudocken. Ne? Und ja. Einfach wahrzunehmen, ich sehe dich, obwohl die anderen laut sind, ich sehe dich trotzdem, auch wenn du der ruhige, ja, ruhige Teilnehmer bist. Das ist so meine Strategie gerade in der Anfangsphase.
Wenn die Aufmerksamkeit dies hergibt.
Richtig.
Und da würde ich jetzt mal so eine Linie ziehen. Können das Lehrer so einschätzen, Martina, die in deiner Fortbildung diese Inhalte hören? Oder haben die überhaupt ein Bewusstsein dafür, eine Beziehung aufzubauen mit Persönlichkeiten mit dependenter Struktur?
Ja, generell ist ja dieses Thema Beziehungsaufbau ja ganz, ganz wichtig in meinen Weiterbildungen. Und ja, da, wenn ich jetzt gerade in diesem Fall gehe, ne, oder überhaupt in generell, dann kann man natürlich, würde ich jetzt sozusagen die komplementäre Beziehungsgestaltung anbieten, würde sagen, also wenn einer sagt, ich kann das nicht, dass ich da erstmal andocke und erstmal ihm auch helfe. Also auch erstmal sozusagen dadurch Beziehungskredit sammle, ne, und dann Schritt für Schritt eben gucken, wie schaffe ich das, dass der Dinge alleine kann. Ne. Auch Expertenrolle auch erstmal schwierig, weil die sind meistens ja auch ein bisschen ängstlich, dass man da sagt, also der will vielleicht gar nicht jetzt hier großartig irgendwie sich präsentieren. Da eben auch erstmal vorsichtig sein. Aber also das ist eben. ganz wichtig, finde ich, dass man also gleich nicht von Anfang an sagt, doch, du schaffst das, du kannst das alleine. Ja, weil
Finde
man
ich
dann
gut.
nämlich genau das verwirkt, ne? Weil man dann,
Richtig,
also der hat wirklich das Gefühl, der kann das nicht und ich sage, doch, du kannst das und dann sagt der, nee, ich kann es aber nicht. Ne? Und
Und
dass man da eben,
er wird
genau,
gewinnen am
ne?
Schluss. Ganz genau.
Und
Das
da ist erst
heißt,
mal
man.
andocken wichtig, sagen, okay, wie kann ich dir helfen, ne,
Gut.
sozusagen. Und natürlich nicht jedes Mal, ne? Ich muss das natürlich erkennen, aber ich muss erst mal dadurch Beziehungskredit sammeln und dann kann ich auch später dann auch konfrontieren. Genau.
Seht ihr Gefahren im Aufbau vom Beziehungskredit? Also ab wann ist es genug? Ab wann wäre es für euch genug? Also für mich wäre es dann genug, wenn jeden Morgen, wenn ich in den Klassenraum käme, direkt die betreffende Person an den Pult, ans Pult treten würde und mir eine Entschuldigung auf den Tisch legt oder mich direkt quasi antriggern würde mit einem persönlichen Problem. Da wäre es schon lang drüber. Und ich habe, glaube ich, in der Anfangszeit öfter mal da die Leine zu lang gelassen. André, hast du da Erfahrungen gemacht mit so Situationen? Was hast du da, wie hast du reagiert?
Ja, kommt auch öfter mal vor. Ich zwinge mich da trotzdem, mich nicht triggern zu lassen. Ja, auch wenn es schwer fällt. Zu Beginn der Zusammenarbeit arbeite ich immer mit so einem Selbstbewusstseins-Eigenschaften-Diagramm. Ich frage die Teilnehmer immer, was können sie gut? Und da bekommt jeder Teilnehmer die Aufgabe, zwei Sachen auf einem Blatt Papier zu schreiben. Zwei Sachen. Das dauert bei dem einen mal eine Stunde, bei dem anderen ist das in einer Minute fertig. Zwei Sachen sollen sie aufschreiben. Und warum mache ich das? Um dem Teilnehmer irgendwann zu verdeutlichen, ich lasse das nämlich alle 4 Wochen aktualisieren. Was haben sie in den letzten 4 Wochen erlebt? Was haben sie toll gemacht? Wofür wurden sie gelobt? Und so weiter und so fort. Und schreiben
Ah,
Sie die
gute
Sachen
Idee,
dort bitte
ja.
rein. Der Vorteil, jetzt sind wir eher schon bei den Methoden, der Vorteil darin besteht einfach, dass das Diagramm niemals nach unten geht. Dieses Diagramm kann immer nur nach oben gehen. Und
Ja.
eines Tages zieht es einfach nicht mehr. Der Teilnehmer kann nicht mehr vor mir stehen und sagen, ich kann es nicht, ich kann nichts. Und indem ich
Okay.
ganz einfach sage, doch, weil hier ist dein Diagramm. Schau deine Weiterentwicklung. Wie hast du dich weiterentwickelt? Also, es gibt gar kein Tal in diesem Diagramm. Es geht immer nur steil berghoch. Und am Ende der
Weil,
Maßnahme ist das
sorry,
ein.
ja,
Ja.
mach weiter. Nee, weiter.
Und am
Passt.
Ende der Maßnahme, nach 6 Monaten, immer wenn ich es brauche, hole ich dieses Diagramm raus, um den Teilnehmern auch visuell zu verdeutlichen, was er alles leistet, und versuche ihm das immer wieder bewusst zu machen. Und akzeptiere auch keine Ich kann nichts Antwort mehr, weil es nicht stimmt.
Du kannst es ja dokumentiert vorlegen, ne?
Richtig, genau. Deswegen arbeite ich sehr, sehr viel mit Diagrammen und Balken und versuche das visuell darzustellen. Ich muss natürlich immer sagen, alles kleinschrittig. Ich fange mit zweien an.
Ja.
Immer wenn man was erlebt hat, was Gutes gemacht hat, einen guten Test geschrieben hat, eine gute Beurteilung bekommen hat, wird da wieder reingeschrieben. Ein Punkt mehr, ein Punkt mehr. Und nachher sind da so viele Sachen drin, dass ein ich kann nichts, ich kann das nicht. Doch, das konntest du am so und so vielten, hast du das gezeigt. Und damit arbeite ich, finde ich, mit dem Klientel recht erfolgreich.
Da bist du ja schon fast in der Modusbearbeitung. Die zwei Methoden, die du jetzt gerade genannt hast, die sind sehr innovativ. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, finde ich gut. Wäre das, Martina, auch, wenn es auch zwei Methoden für dich, für die Lehrerfortbildung, dass du mal das Bewusstsein irgendwie anders aufmachst, systemisch gesehen für die Lehrkräfte?
Ja, also
Oder
auf jeden
machst du das
Fall.
schon?
Ja, ist immer gut, neue Sachen zu machen. Ich wollte vielleicht noch mal was sagen, sozusagen. Du sagtest ja gerade, bei dir wäre die Grenze erreicht, wenn der Schüler jetzt jeden Tag am Lehrertisch steht und mit Problemen kommt. Da ist manchmal eben auch ganz gut oder da kann man manchmal auch so ein bisschen in so eine Falle tappen, wenn man signalisiert, ich bin für dich da permanent, oder ich bin jederzeit, kannst du mich ansprechen. Weil das natürlich die Schüler so eins zu eins sehen. Jederzeit heißt jederzeit. Und das
Ja.
ist schwierig dann, also dann man, dass man dann letztendlich also immer darauf achtet, wenn ich sozusagen so ein Angebot mache, dass ich das in einen Rahmen setze, ne? Indem ich dann sage, also du kannst mich immer ansprechen in der Hofpause. Du kannst mich, wir können auch Freitag haben wir zusammen die letzte Stunde, da können wir noch mal miteinander sprechen und dann muss ich auch wirklich da sein, ja. Und wenn ich das dann mache, dann macht der auch eine korrigierende Beziehungserfahrung, ne? Also
Sehr gut,
ansonsten,
ja.
ja,
Finde
genau,
ich gut.
das finde ich auch gut. Ne?
Finde ich gut. Also Zeitrahmen vorgeben.
Also insgesamt Rahmen, bei all diesen Dingen, weil die, es sind ja ganz häufig auch viele diese Schüler sind enttäuscht von Erwachsenen und haben das Bild, Erwachsene tun mir nicht gut, ne, und übertragen das auf uns, ne, und was wir machen können, wir können korrigierende Beziehungserfahrung anbieten und das ist viel, das ist Wahnsinn, ne, zum Beispiel genau das, was ich gerade sagte, das ist eine korrigierende Beziehungserfahrung. Wenn Was der Schüler damit macht, wissen wir nicht. Aber zumindest bieten wir ihm das immer wieder an. Und dann kann der letztendlich entscheiden oder für sich eben sagen, ja, der stete Tropfen höhlt den Stein. Und die ist ja doch irgendwie verlässlich, ne? Weil Verlässlichkeit ist ja zum
Ja.
Beispiel gerade bei diesen Menschen das, was sehr frustriert ist. Ne? Und wenn ich dann auch nochmal eben nicht verlässlich bin in seinen Augen, ne? Wenn ich nämlich jetzt nicht permanent ansprechbar bin, weil ich habe es ja gesagt, ist die Enttäuschung da, ne? Dann wieder die Enttäuschung
Ja.
da, stört wieder weiter, ne? Genau.
Richtig. Und dann wird das System
Genau.
stabilisiert. Ja, und dann kommst du nicht mehr weiter. André, also gut, Martina, genauso. Finde ich gut. Gute Impulse. André, du hast jetzt
Eins
gerade.
würde ich gerne nochmal
Ja.
dazu sagen, und zwar eine weitere Möglichkeit zur Vorbereitung auf die Modusbearbeitung. Indem man zum Beispiel sich ein bisschen Zeit nimmt, wenn man so einen Werkraum hat, oder das kann man aber auch im Klassenraum, wenn man ein bisschen Material holt, dass sich jeder so eine kleine Talentekiste bastelt. Ja, anfangs werden da vielleicht ein oder zwei Talente drin sein. Und auch diese Kiste soll immer wieder gefüllt werden, wenn sie Sachen toll gemacht haben oder neue Sachen für sich entdeckt haben. Ja, und damit füllt sich diese Talentekiste. Erstmal kann man die schön selbst gestalten. Also jeder kann das individuell machen, bekleben mit seinem Namen oder auch ohne. Und später in der Modusbearbeitung kann ich diese Talentekiste hernehmen und sagen, schau mal, wie voll die schon ist. Ne? Und das nur noch mal als kleiner Impuls, was man auch machen kann zur Vorbereitung auf die Modusbearbeitung, weil die Talentekiste dann gerade mit diesem Klientel zu füllen, das dauert natürlich auch ein bisschen. Und deswegen sollte dann man damit rechtzeitig anfangen, wenn man sich für solche Methode entscheidet.
Oh,
Danke.
du hast jetzt schon die zweite Methode ins Spiel gebracht. Zum einen die tabellarische Auswertung. Was kann ich nicht? Jetzt die Kiste. Ich fände es ganz wichtig, diese Ressourcen zu verknüpfen mit einem Modus. Und für mich wäre das der clevere Modus, der glückliche Modus, der starke Modus. Und Modus jetzt, kann man jetzt austauschen, den Begriff mit dem Vornamen der Betreffenden, des Betreffenden. Und dann wäre es greifbarer für mich, wenn wir jetzt mit dem inneren Teilemodell anfangen, was ja auch eine Grundlage der Modusbearbeitung ist. Welche Möglichkeiten siehst du da, André, diese zwei Methoden zu verknüpfen mit einem bestimmten Modus und wie würdest du den betiteln oder wie würdest du den erarbeiten mit der betreffenden Person?
Ja, zum Zeitpunkt, jetzt kommt schon wieder dein, oder wer jetzt gerade aus dir spricht, das ist dein, ich kann das nicht, XY mit dem Namen dahinter, ne? Ich kann das
Ja.
nicht. Und dann holt man diese Talentekiste raus und sagt dann, ah, guck mal, hier gab es das und das Talent. Kannst du dich noch erinnern, in welcher Situation das geschehen ist oder passiert ist? Wer hat denn da aus dir gesprochen? Das war ja nicht der, ich kann das nicht, sondern der und der Modus, ne? Zum Beispiel der Toreschießer mit dem Namen,
Zum
ne?
Beispiel, ja.
Ja, und so versuche ich das dann zu verknüpfen. Des Weiteren,
Ganz kurz, machst du das
ja,
im 1-zu-1-Setting oder machst du das vor der Gruppe? Wie machst du das?
das,
Wenn du es oder fiktiv jetzt mal laut gedacht, ja.
Ja, wenn ich intensiv mit dem Teilnehmer an seinen verschiedenen, an seinem Modus arbeite, dann mache ich das im Einzelsetting. Ich arbeite auch aber gerade mit diesem Klientel sehr, sehr häufig in Gruppen, weil das hat folgende Bewandtnis. Die fühlen sich dann nicht in den Mittelpunkt gedrängt. Also es braucht sich niemand bedrängt fühlen und sie bekommen mit, dass sie nicht alleine sind. Das ist in der Zusammenarbeit mit diesem Klientel auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und da fallen mir verschiedene Methoden ein, die ich immer so anwende. Also ich bin so ein Fan von so einer Glücksgasse. Also immer, wenn jemand was toll gemacht hat, lasse ich, ne, meine Gruppe im Spalier stehen und derjenige, der was gut gemacht hat, jeder muss durch diese Gasse laufen und kriegt von den anderen Teilnehmenden Applaus. Und das erstmal sich daran zu gewöhnen, ich kann das nicht, ist nicht akzeptabel, weil jeder kriegt Applaus, der durch dieses Spalier läuft. Das ist meines Erachtens nach sehr, sehr kleinschrittig, aber auch in der Arbeit im Gruppenkontext sehr, sehr erfolgreich. Ja, und eine weitere Methode im Gruppenkontext ist zum Beispiel, alle sprechen immer von diesem heißen Stuhl aus dem Anti-Aggressionstraining. Ja, ich arbeite sehr viel mit dem warmen Stuhl, in dem dann zum Beispiel der Teilnehmer an die Wand schaut, die Klasse sitzt hinter ihm und alle sagen ihm positive Eigenschaften. Wie sehen sie ihn? Wie nehmen sie ihn wahr? Und das ist diese Reaktion darauf, wie die Teilnehmer denn da sitzen und wirklich meinen die mich, das ist auch ganz toll zu beobachten. Also dieser warme Stuhl oder warme Regen, wie er manchmal benannt wird im pädagogischen Kontext, das kann ich sehr, sehr empfehlen und damit arbeite ich auch sehr, sehr viel. Wichtig ist, sich was Positives zu erkennen, es zuzulassen, auch in einem stressigen Arbeitskontext. Den Teilnehmer, wenn er was Positives geleistet hat, als Person nämlich ihn sowieso wertschätzend war. Aber wenn eine Leistung erbracht ist, das dann auch tatsächlich zu honorieren und zu belohnen, indem ich ihn dabei erwische, dass er was toll gemacht hat. Dazu muss man sich täglich immer wieder zwingen, nee, zwingen nicht, erinnern, sich selbst auffordern, das wahrzunehmen. Und damit arbeite ich halt
Ist
sehr,
gut.
sehr viel. Jetzt habe ich viel geredet. Sorry.
Jetzt ist nee, du hast da schöne Methoden reingebracht. Ich fände es aber unglaublich wichtig, bei diesem inneren Teilemodell zu bleiben und diese ganzen Ressourcen auf einen Teil des Betreffenden zu beziehen. Siehst du das auch so, Martina, oder würdest du dann sagen, du als Person hast jetzt das und das und das und das und das geschafft? Oder würdest du auch sagen, nein, nein, das ist jetzt ein Teil von dir? Es gibt noch andere.
Ja, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Also diese Teilearbeit, also das ist das auch, was wir vermitteln. Ich würde noch mal ganz gern gerade zu dem Beispiel sagen mit warmem Regen, wenn ich das sozusagen bei mir in der Weiterbildung anbieten würde oder sagen würde, würde ich sehr viel gegen Argumente hören, weil viele sagen, sie können ja nicht, bei uns funktioniert das nicht, unsere Klasse, da geht es nicht. Da sind alle ganz, ganz, muss man überhaupt erstmal die Beziehungsarbeit erstmal schaffen, um so solchen warmen Regen überhaupt durchführen zu können. Das ist also das ist so das Klientel, was ich denn so oft begegne. Aber ansonsten finde ich Teilearbeit eben auch sehr wichtig, eben zu sagen, guck mal, wie auch André sagt, der ist ja jetzt gerade nicht da, ne, dieser Anteil. Ne? Und jetzt können wir ja so, super miteinander reden. Und das finde ich eben sehr, sehr gut, dass wir über einen, als ob wir über einen Dritten reden, ja, über einen bestimmten Anteil. Das heißt also, wir reden nicht über das gesamte Kind oder den gesamten Schüler, sondern wir reden über einen Anteil von dir. Du bist ansonsten, bist du ein super Typ, du bist zu so 99%, bist du, finde ich toll, und ich finde toll, dass du das und das kannst und das, aber hier, dieser eine Prozent, ne, der das und das und das tut, wie können wir denn den nennen, was denkst du denn? Ne, und dass man dann selber, dass der Schüler dann selber sagt, naja, dann nennen wir den so und dann haben wir so einen Anteil. Ne? Also das, also dieses über diesen einen Anteil zu reden, das fällt den Schülern leichter, als weil es ist wie über einen Dritten, als über sich zu sprechen. Ja? Also das ist immer so, du bist ja nicht immer aggressiv oder so, heißt trotzdem, ich bin aggressiv. Ne? Und aber zu sagen, ich habe einen Anteil, der ist mal da, mal nicht, das glaube, das kann man ganz gut vermitteln. Das ist das, was ich auch, wenn ich ein Schema-Modus-Gespräch sozusagen vorbereite, dann eben so erkläre. Genau.
Finde ich gut, finde ich wichtig.
Ja.
Ansonsten wären wir wieder in der eindimensionalen Perspektive, so bist du. Nein, nein, es gibt verschiedene Anteile. Jetzt gibt es natürlich Rückfälle. Die betreffende Person zeigt natürlich wieder Verhaltensmuster aus dem dependenten Modus heraus. Und da habe ich bei Rainer Sachse was Schönes gelesen als Gegenspielstrategie, und das ist die Ja-Aber-Strategie. Ja, also ich benenne das, was gerade anscheinend das Bedürfnis ist des Betreffenden. Und nach dem Komma kommt ja dann das Wesentliche. Aber ich möchte jetzt, dass du Punkt, Punkt, Punkt. Das Schöne ist, ich kann ja die Situation aufgreifen in Teil 1, und nach dem Komma decke ich auch auf, was ich jetzt gerne mal möchte. Also so ganz ohne Konfrontation. Empathisch gesehen geht es ja dann auch nicht. Aber ich würde jetzt mal schon mal, ich spoilere jetzt mal, es geht im Umgang mit der Klientel, wenn diese Tendenz, diese dependente Tendenz sehr stark ausgeprägt ist, geht nicht ganz so viel. André, ich finde es toll, dass du zu Schuljahresbeginn schon diese Ressourcenarbeit leistest, die du dann auch nutzen kannst zur Konfrontation. Martina, bei dir finde ich toll, dass du diese innere Teilarbeit nach wie vor aufrechterhältst in der Arbeit mit Betreffenden, weil es ja immer wieder zu Rückfällen kommt. Also wir können diese Struktur ja nicht umwandeln in eine neue, nur weil wir jetzt mal ressourcenorientiert arbeiten, ne? Was haltet ihr von diesem Ja-Aber-Gegenstrategie-Projekt? Also Sachse sagt, noch um das kurz nachzuschießen, haltet die Person im mittleren Konfliktbereich. Das heißt, kurz gesagt, fördern und fordern ist, glaube ich, diese Grundmaxime. Was haltet ihr davon? Und glaubt ihr, das könnte funktionieren?
Also würde ich gerne was sagen. Also ich finde das Ja-Aber-Spiel,
Martina,
wenn ich
bitte.
zum Beispiel eben aber auch als ja als ein destruktives Spiel. Ne? Zum Beispiel, wenn ich sage Ja-Aber, sagen wir mal so, ich gebe mal ein Beispiel. Also ich sehe einen Schüler, der guckt irgendwie komisch, also der wirft so einen Köder aus und ich spreche den an,
Okay.
was ist denn los? Und der sagt dann zum Beispiel, ja, ich habe hier eine 5 gekriegt in Mathe. Der Mathe ist sowieso für mich überhaupt gar nichts. So, und jetzt hat er mich sozusagen geködert und ich sage dann, ja, aber warum denn? Was ist denn los? Ne? Und dann sagt er, naja, der Lehrer kann ganz schlecht erklären. Ne? Und dann sage ich, na, hast du ihn denn schon mal gefragt? Ja, aber das hat keinen Sinn. So, dann mache ich den nächsten Vorschlag. Ne, aber guck doch mal, du könntest ja auch eine Lerngruppe bilden. Ja, könnte ich machen, aber ich glaube nicht, dass meine Schüler das mit mir zusammen machen wollen. Ja, da geht das dann sozusagen bis am Ende, bis dann so dieser Switch kommt. Am Ende sagt er dann, ach wissen Sie, sagt der dann zu mir, Sie können aufhören, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und beide sind
Ja, gut,
verärgert. Das ist das
dann
sozusagen, das ist so
spielt.
ein destruktives Spiel, ne, sozusagen.
Dann, Moment,
Was du
stopp,
jetzt sagst, das
ganz
ist dieses
kurz. Der
Ja-Aber-Code.
Schüler spielt ja dann in dem Moment das Spiel Dornröschen. Was
Ah.
ich jetzt, was ich, was ich jetzt gemeint habe, ist, ja, du möchtest dich bei mir beschweren, dass du die 5 hast und möchtest, dass ich das Problem für dich löse, aber ich möchte, dass du mir jetzt einen Vorschlag machst. Das habe ich vielleicht vorhin
Das ist gut. Ja,
ausgedrückt.
das.
Wie du dich jetzt selber ein Stück weit aus der Scheiße reiten
Ja,
kannst.
da bin ich nämlich nicht selber am Spiel, genau, ne?
Richtig.
Da führe ich, genau. Das ist
Genau.
anders,
Das ist
genau.
diese Gegenstrategie.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, mit diesen Ratschlägen geben. Ja, das ist jetzt gerade schlimm für dich, aber was könnten wir jetzt tun? Das führt ja wieder in eine Sackgasse.
Wird dann immer wieder gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, ne? Genau.
Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also sagt dann die betreffende Person. Jetzt fährst du nach Hause und machst dir 5 supergeile Vorschläge zurecht, wachst morgens super gelaunt auf und dann gehst du mit den 5 Ideen hin. Was passiert, Martina?
Geht nicht, funktioniert nicht.
Alles schon
Ja,
ausprobiert.
alles schon
So,
gemacht, funktioniert. Bei uns
vielen
ist
Dank.
es so.
Nee,
Das ist
und
auch ein
der,
Spiel, genau, das
ja.
ist auch ein Spiel, was Lehrer ger sehr gerne in der Weiterbildung spielen. Das kenne ich gut.
Ja, gibt's natürlich auch.
Ja.
Ergänzungen, André?
Nein, ich habe gespannt zugehört. Mir fiel gerade so ein, was man auch machen könnte mit diesem Zusammenhang, mit diesem Ja-Aber, indem man sagt, so Leute, wir arbeiten heute mal ganz besonders. Egal, was ich zu euch sage oder Sie zu mir sagen, die Antwort muss immer mit einem Ja-Aber beginnen. Also das stelle ich mir gerade richtig spannend vor. Egal, Ja, darf ich mal auf Toilette? Ja, aber. Ne, wenn ich sage, schalten Sie bitte den PC an, ja, aber, also andere Antworten sind nicht mehr erlaubt. Das mal eine Stunde zu spielen, das ist ja, geht ja schon fast in die paradoxe Intervention rein. Ich glaube, dass die
Ja, schon.
Leute dann nachher von ihrem eigenen Ja, aber so genervt sein können, vielleicht reduziert sich es dadurch. Also kann ich mir, habe ich mir
Vielleicht.
gerade so vorgestellt, könnte lustig werden.
Gute Idee. Ich würde es halt nicht direkt am Anfang machen oder vielleicht gerade doch, dass diejenigen, die sich halt bewusst sind über ihre dependente Struktur, schon mal sich dann zukünftig verkneifen, überhaupt diese Tests und Images zu fahren und entsprechende Psychospiele dann auch. Finde ich auch einen guten Impuls. Aber ich möchte mal kurz zusammenfassen. Also wir haben uns festgelegt, glaube ich, auf Empathie, auf Andocken, auf ja, ich nehme dich wahr. Und ich möchte aber auch, dass du jetzt was tust und dass ich nicht als Fachkraft mich reinziehen lasse in eine Kollusion, aus der ich nicht mehr rauskomme und am Schluss noch verantwortlich dafür bin, dass nichts mehr funktioniert. Ja. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen. Wie seht ihr es, Martina?
Ja, finde ich gut zusammengefasst. Genau so würde ich das unterschreiben.
Absolut,
André?
absolut. Ne? Mein Motto ist ja, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Ne? Wenn ich jetzt so mal in die Arbeit mit meinen Teilnehmern mich da reinversetze, wenn die ganz erschrocken gucken, wie ich soll selber telefonieren, handle ich mit denen immer kleine Deals aus. Sage ich natürlich, sollen sie selber telefonieren, sie sollen sich ja auch Praktikum suchen. Ich mache das doch nicht für sie. Aber ich biete ihnen an, sie telefonieren. Machen die Lautsprechertaste an und ich schreibe mit.
Oh,
So,
okay.
dass er zum Beispiel nicht alles alleine machen muss, sondern er braucht nur telefonieren. Ich schreibe mir die Informationen mit. Und so versuche ich das immer kleinschrittig anzugehen. Und eigentlich macht es richtig viel Spaß, mit dem Klientel auch zu arbeiten.
Ja, es braucht halt ein gewisses Feingespür und was ich auch gemerkt habe, irgendwann werde ich in so einen sadistischen Modus reingetriggert und ich frage mich dann, sag mal, will die Person es nicht verstehen? Ich würde die am liebsten rütteln und schütteln. Hast du so Rückmeldungen auch von Lehrkräften bekommen, Martina, aus Fortbildungen, wenn du das Thema vorstellst, oder bin ich jetzt auf dem einsamen Gleis?
Nee, aber ich noch nicht so, ne, mit Rütteln und Schütteln. Da trauen sich ja auch nicht so. Das sind ja auch Tabusachen. Man rüttelt und schüttelt
Ja,
die Kinder
klar.
nicht. Ne? Also das ist
Also
ja aber alles eine Sache.
mental, sage ich jetzt
Ja, ich
mal.
verstehe ja auch, was du meinst. Ne? Aber ja, ne, aber ich denke schon, dass das ja auch so das Empfinden ist. Genau.
Gut, ich glaube, wir haben ein paar gute Impulse rausgehauen und auch ein paar neue Impulse habe ich heute bekommen. Mal gucken, wie ich die verbrate. Methodisch finde ich gut. Ja, ich denke, wir sind auch zeitlich gut durch. Wenn ich rausschaue, die Sonne scheint. Ich glaube, ich muss noch mal raus. Wie sieht es bei euch aus? Martina, was machst du noch heute?
Ja, bei uns, ich mache jetzt heute nichts mehr. Bei uns scheint auch die Sonne. Und heute ist Freitag. Ja, schon ein bisschen vorbereiten, Wochenende. Genau. Mein
Okay.
kleiner Enkel hat Geburtstag. Wir werden
Ah.
feiern. Der ist jetzt 11 geworden. Genau, da werden wir hingehen. Morgen.
Das heißt, keine Veranstaltung jetzt am Wochenende,
Am
sondern
Wochenende nicht, nee.
Geburtstag feiern. Okay, klingt doch
Ja.
gut. Klingt gut. André, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, du hast eine Veranstaltung oder habe ich mich da verhört? Wie war das?
Genau, ich habe jetzt am Wochenende in der laufenden Weiterbildung in Köln Modul 4. Freue ich mich
Ja.
schon sehr darauf. Wir bearbeiten dort die letzten Persönlichkeitsstile und gehen dann in die Planung eines Einzelcoachings mit 6 Terminen.
Ah,
Und
stimmt.
das ist so immer die
Weiß schon.
Königsdisziplin in der Weiterbildung. Und da freue ich mich schon richtig drauf, die Ergebnisse dann im Modul 5 zu sehen. Ab morgen wird richtig hart gearbeitet.
Ah, okay, klingt gut. Ja.
Was ich noch sagen wollte, ich habe
Ja.
nächsten Freitag bei der Jugend, sind wir bei der Bundesjugendkonferenz Medien. Das ist ganz spannend und das ist in Rostock. Das ist Bundesjugendkonferenz Medien. Das sind Medienscouts aus ganz
Ah, sagt
Deutschland.
mir was. Ja,
Ja,
okay.
aus ganz Deutschland kommen die da zusammen und wir bieten da Körpersprache an, sozusagen
Oh,
als
okay.
Seminar.
Du hast ja deinen Kollegen dabei.
Genau. Ja, wir
Das
beide zusammen. Ja,
immer
das ist so,
dabei.
also hochmotivierte Jugendliche, also ich bin ganz begeistert von diesen Jugendlichen dort, die da mitmachen, die sind so hochmotiviert. Ganz toll.
Schön, klingt doch gut.
Ja.
Klingt gut. Bei mir wird es relativ unspektakulär. Ich muss ein bisschen am Buch weiterschreiben, am neuen. Ich habe noch 120 Seiten. Das muss ja im Herbst, will ich das abgeben. Geht um Elternarbeit in der stationären Jugendhilfe und in der Schule. Schwierig genug. Genau, da werde ich vielleicht auch was unterbringen von heute. Ich muss das mal, das Transkript später noch machen. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht, neue Impulse. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht es weiter mit einem neuen Persönlichkeitsstil. Wird angekündigt, weiß ich noch nicht. Wird aber interessant. Vielen Dank.
Prima,
Macht's
herzlichen Dank an
gut.
euch.
Danke auch.
Hat Spaß
Ciao.
gemacht. Habt euch
Tschüss.
wohl.
Ciao.
Tschüss.